Nityananda Yadveta Gadadha Sivasari Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Ich möchte euch alle zu dieser Vorlesung begrüßen. Alle von euch, die hier seid, sind Idealisten. Idealisten heben sich von Pessimisten durch eine Eigenschaft ab. Sie glauben an ein hohes Ziel, was sie erreichen können durch Bemühung und Gnade. Die eigene Bemühung und die Gnade der höchsten Persönlichkeit Gottes. In dieser Welt wird auch ein Unterschied gemacht zwischen Idealisten und Realisten. Idealisten wird gesagt, dass sie ein Ideal vor praktische Erwägungen stellen. Es mache also, sagen wir mal, praktisch sehr schwierig sein, eine Gesellschaft zu verändern. Nicht, weil es bestimmte Mechaniken gibt, zum Beispiel die des Geldverdienens, die realistisch da bestehen. Weil ein Idealist sagt, dass mein Ideal ist so wichtig, dass selbst wenn etwas praktisch sehr schwierig erscheint, dann ist mir doch das Ideal wichtig. Dieser Gegensatz wird in der Welt erhoben. Realisten, so sagt man in dieser Welt, sind Menschen, die die praktischen Erwägungen über die Ideale stellen. Ich sage das nur jetzt Vollständigkeit halber, unter den Grünen gab es einmal diese Spaltung zwischen Fundis und Realos. Eine Predigerpartei, eine Predigergruppe war dabei, als das stattfand, und wir haben auch sehr intensiv, während wir gepredigt waren, am Hamburger Parteitag, wo wir eingeladen waren. Und die Realos sagten damals, wir müssen im Parteitag mitmachen, denn sonst können wir praktisch nichts erreichen, wenn wir nicht eine anerkannte Partei sind. Lasst uns real sein. Und die Idealisten, die sich als Fundis bezeichneten, sagten, nein, wenn wir da in dieses System hineingehen, verlieren wir unsere Durchschlagskraft und unsere Popularität bei den Leuten, die ja eine Alternative außerhalb des Bestehenden suchen. Das nur ganz kurz gesagt. So, der Devotee ist in einer Hinsicht der größte Idealist, den man sich vorstellen kann. Er ist der Meinung, dass er durch die Ausübung des hingebungsvollen Dienstes selbst den Gesetzmäßigkeiten von Samsara, von Geburt und Tod, entgehen kann. Nicht? Die Vedas fangen so an. Kinder der Unsterblichkeit, höret nun. Dann sagen sie, Surasyadhara, der Pfad der Selbstverwirklichung ist schon schwierig. So wie eine Messersklinge, nicht? Aber trotzdem, Utishta, Utishta, Jagrata, wach auf von der Unwissenheit des materiellen Daseins und gehe diesen Pfad. Prabhupada hat einmal so gesagt, Krishna bewusst zu werden ist eine Kriegserklärung gegen einen fast übermenschlich wirkenden Gegner. Nämlich eine Kriegserklärung gegen die extrem machtvolle materielle Energie. Diese Erklärung kann nur ein Idealist aussprechen. Ein Devotee, der den Pfad des Krishna-Bewusstseins geht, nimmt es mit gewaltigen Kräften auf sich. Mit den Erscheinungsweisen der Unwissenheit zum Beispiel und der Leidenschaft, die ihn lange Zeit bestimmt haben. Ein Devotee, der Krishna bewusst werden will, nimmt es mit den eigenen Schwächen auf, die manchmal wie in Granit gehauen im Herzen sind. Ein Devotee, der es mit ernst nimmt mit dem Krishna-Bewusstsein, braucht deswegen eine große Zuversicht. Man nennt das in Sanskrit Nishchaya. Wer auf diesem spirituellen Pfad, wo er ja ein so hohes Ziel hat, von Zweifeln überwältigt wird, wird große Schwierigkeiten haben. Und er wird nicht in der Lage sein, diesen Weg zu Ende zu gehen. Ich möchte euch gerne aus dem 9. Kapitel ein Vers diesbezüglich sagen. Diejenigen, die auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes ohne Glauben sind, können mich nicht erreichen, o Bezwinger der Feinde. Nicht? Diejenigen, die die Zuversicht nicht haben. Folglich kehren sie zum Pfad von Geburt und Tod in der materiellen Welt zurück. Das ist, was Krishna-Bewusstsein bedeutet. Ein Weg, der nur zu gehen ist, mit großer Sicherheit, Nishchaya, mit einer Freiheit von Zweifeln. Dann erst kann der Devoti erfolgreich werden. Sonst, Mrityusang Saravartmani, geht er zurück ins materielle Dasein. Ich möchte euch gerne eine Analogie hierzu sagen, um das klar zu machen. Ihr wisst, als die Pandavas in die Verbannung gingen, mussten sie das 13. Jahr unerkannt, also inkognito verbringen. Die Abmachung war, wenn Duryodhana sie im 13. Jahr aufspüren würde, müssten sie für weitere 12 Jahre in die Verbannung gehen. Nicht? Ich glaube, das ist in diesem Kreis oft oder einige Male erwähnt worden. So, im letzten Jahr, dem 13. Jahr, hat Duryodhana natürlich alles versucht, die Pandavas aufzuspüren. Und so griff er auch das Königreich von Virata an, in dem sich die 5 Pandavas unerkannt aufhielten. Yudhishthira war der Berater im Schachspiel von König Virata. Bhima war der Koch. Draupadi war eine Hofmagd. Nakula und Sahadev waren Stallmeister, die sich für die Pferde und auch die Kühe sorgten. Und Arjuna, von dem wir jetzt gleich hören werden, war Tanzmeister. Er hat sich einem alten Fluch gebeugt, den eine himmlische über ihn verhängt hat, dass er nämlich das ist ein bisschen ein peinliches Thema, aber wir müssen bei den Schriften bleiben. sie hat ihn verflucht, seine Manneskraft, seine Potenz zu verlieren. Und so wurde er dann ein Eunuch, eben für ein Jahr, aber das war super. Denn er konnte als Eunuch einer heimlichen Leidenschaft wöhnen, er tanzte so gerne und die Tanzmeister an den Königshöfen mussten eben über diese Qualifikation verfügen, damit der König nicht befürchten musste, dass die Prinzessinnen plötzlich sich verliebten und dann von einem Tanzmeister einen Sohn bekamen. Nicht so, also das war ganz gut für das eine Jahr. Er konnte also so, er ließ sich die Haare wachsen wie eine Frau oder so wie so ein, eben so ein Zwitter, um ein etwas feineres Wort zu gebrauchen. Nun, in den letzten Zeiten griff Duryodhana an und wartete darauf, vielleicht kommen irgendwo die Pandavas aus der Verkleidung raus. Und als Duryodhana angriff mit einem gewaltigen Heer, war Arjuna, er ging zum Prinzess, dem kleinen zum Prinzen, der war nur gerade 16 Jahre alt, und sagte, lass uns gegen das Heer von Duryodhana kämpfen. Du kannst es. Du kannst den Kampf gewinnen. Arjuna juckte es nämlich. Er wollte es dem Heer Duryodhana einzahlen. Aber er musste in Inkognito bleiben, sonst würde er für ein weitere 12 Jahre in die Verbannung gehen. Trotzdem wollte er Duryodhana, der mit dem Heer angriff und Viratas Königreich belagerte, eine Lektion erteilen. Da kommt der Kshatriya so durch. Nicht? Und er sagte also jetzt zu dem Prinzen, du schaffst das. Was? Ja, kein Problem. Ich bin dein Wagenlenker. Ja, aber du bist ein Zwitter. Du kriegst Angst, wenn du die das Heer siehst. Ist schon okay, ich habe da so eine Methode, dass ich keine Angst kriege. Also, let's go. Ja, meinst du wirklich? Ja, du bist total talentiert. Und Arjuna ging zu Deutsch das Feuer los. Er wollte, hatte jetzt so lange nicht, und das war seine Chance. So. Zu der Zeit war genannt, ich glaube, Brihadnala. Das war so sein Deckname, unter dem er inkognito lief. So, sie gingen dann auf das Heer zu, es muss eine malerische Szene gewesen sein, der Uttara, der Yauvanaraj, der jugendliche Herrscher, der auf dem Wagen stand, völlig von sich eingenommen, das gewaltige Heer von Duryodhana herauszufordern. Er war auch noch alleine, also Duryodhana, Arjuna hat eine unglaubliche Überzeugungskraft haben müssen. Ging er zog dagegen an und als er das Heer dann sah, am Horizont aufgestellt, bekam er es mit der Angst und sagte, also lieber gebe ich hier auf der Stelle mein Leben auf, als dass ich nur eine Waffe gegen das gewaltige Heer Duryodhanas einsetze, das von dem Meister des Kampfes, Bhima, der noch keine Schlacht verloren hat, geführt wird. Bhishma. So daraufhin sagte Arjuna, aber das geht nicht, wenn ein Kshatriya das Schlachtfeld verlässt, wird er niemals wieder zu Ehre und Ruhm kommen. Du musst jetzt was tun. Mein Lehrer heißt jetzt Angst, nackte Angst. Auf den höre ich jetzt. Und er lief von der Kutsche runter. So, Arjuna war aber sehr begierig zu kämpfen und sei es nur als Wagenlenker und lief also jetzt dem jungen Prinzen nach. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, diese Szene. Bhishma schaute darauf, Duryodhana schaute und lachte sich schief. Das ist der junge Sohn, nimmt jetzt die Flucht, ergreift die Flucht. Erstmal, wann kommt er denn überhaupt aufs Schlachtfeld? Und dann läuft hier dieser mit wehenden roten Gewändern, das war also noch so rot auch noch, nicht? So ein schönes, helles, agitierendes Rot, nicht? Lief einer, der wie eine Frau aussieht, hinterher und sagt, halt, kämpfe. Es war zum Lachen, aber auch leicht verwirrend. So, schließlich packte der gewaltige Arjuna den jugendlichen Prinzen und sagte, du bleibst jetzt und stehst dein Mann. Du kannst den Wagen lenken, ich werde kämpfen. Und durch die machtvollen Worte Arjunas wurde er bestärkt. Und der König, sie gingen dann zu einem Baum, wo Arjuna seine Waffen aufgehangen hat. Er hatte Leder darum gebunden und es sah aus wie jemand, der an den Baum gehängt war. Keiner in der vedischen Gesellschaft hätte da nachgeguckt. Da wähnte Arjuna seinen zelebrierten Gandiva-Bogen sicher. Er kletterte hoch, holte das ab. Yauvanaraj sagte, erstmal sagst du mir, wir sollen kämpfen, dann fährst du vom Schlachtfeld runter und dann tust du einen Gehängten vom Baum nehmen. Ich verstehe jetzt überhaupt nichts. Warte. Rede nicht lange, sagte Arjuna, brachte die Waffen und zog zurück zum Schlachtfeld alleine. Und hört genau, was er tat. Das ist eines der Heldentaten Arjunas, über die man immer noch singt in allen Teilen des Universums. Er schoss zuerst, also selber wird ganz gerührt, Nektar, schoss zuerst zwei Pfeile ab, die genau an den Ohren von Bhishma vorbeizogen. Über eine riesen Entfernung. Und er konnte sie so schießen, dass das Säuseln der Federn, der Pfeile in der Luft, Bhishma mitteilte, darf ich mit dir kämpfen? Da wusste er, das ist ja ein machtvoller Kshatriya, wer kann das nur sein? Und dann kam sofort, das konnte man gar nicht verfolgen so schnell, wie das ging, zwei Pfeile, die vor den Füßen von Dronacharya landete. Er sagte, hier ist ein Kshatriya, der seine Ehrbietung darbringt und mich um Erlaubnis bittet, mit ihm zu kämpfen. Die konnten ja diese Sprache nicht, die Kshatriya. Oh, sagten sie und schauten sich an. Es kann doch nicht Arjuna sein. Das ist der Einzige, der so präzise schießen kann. Ich meine, Arjuna wird sich doch nicht preisgeben. Und plötzlich, als sie so sagten, ging es los. Die Duryodhanas Wagenlenker ging zu Boden. Die konnten noch gerade das Muschelhorn tönen, da flog das Muschelhorn dem schon aus der Hand von einem Pfeil von Arjuna getroffen. Und dann ging das gewaltige Kämpfen los. Und innerhalb kürzester Zeit hatte Arjuna, der so intuit war, wenn man das so sagen kann, das ganze Heer von Duryodhana besiegt. Duryodhana dachte, das kann nur Arjuna gewesen sein. Und dann ging er zu Bhishma und sagte, das muss Arjuna gewesen sein. Wir haben alle Wunden, wir alle sind besiegt. Keines der gewaltigen Waffen von euch wurde von diesem langhaarigen Frauenkrieger nicht pariert. Es wird Arjuna. Nun haben wir ihn erwischt. Nur noch 12 Jahre. Aber Bhishma sagte, warte. Damals auf der Seite der Pandavas. Warte, du nichtsnutziger Eunuch, der sich ein Krieger nennt. Und er kalkulierte genau die Himmelskonstellation und merkte, es war gerade das 13. Jahr vorübergegangen. Arjuna konnte anscheinend auch die Astrologie. So, dieses Beispiel wird uns gegeben für jemanden, der, also es ist auch ein Beispiel für Arjunas Heldenmut, aber es ist auch ein Beispiel für jemanden, der es mit einem Gegner auf sie aufnimmt und plötzlich die Flucht ergreift. Das wird als sehr unehrenhaft bezeichnet. So im spirituellen Leben kann es sein, dass ein Devotee in eine ähnliche Situation hineinkommt. Er war am Anfang oder sie war am Anfang sehr enthusiastisch, sicher, dass man es schaffen kann, in kürzester Zeit den Krieg gegen die materielle Energie zu gewinnen. Wir haben bestimmt an den Anfangszeiten unseres Lebens im spirituellen Krishna-Bewusstsein, also im Krishna-Bewusstsein, Ideale gehabt, dass wir bald total enthusiastisch Hare Krishna chanten. Wir haben gedacht, Haushälter oder Haushälterin, das werde ich nie werden. Ich gehe im Alleingang durch die Gegend, wie ein leuchtender Stern ziehe ich meine Bahn am Nachthimmel des Kali Yugas und werde nicht runtergehen wie der Meteor, sondern nur nach oben steigen. Wir haben uns erhofft, sehr bald frei zu werden von materiellen Wünschen und sehr ekstatisch zu sein in unserem Leben, aber merken manchmal, wie uns Schwächen überwindet. Manchmal auf Sanketan gelingt es, kommen wir uns fast vor wie der Yovanaraj. Also mir ist es sehr, sehr oft gegangen. Ich glaube nicht euch so stark wie mir, aber ich habe oft Zuflucht gesucht in der Kirche, und um Bücher zu lesen und zu rasten und zu prasadieren. Nicht auf der Kirchenbank war ich denn allein, bis der Pfarrer zu mir predigen wollte, aber das, so weit ist es nicht gekommen. Ich glaube, wir alle wissen, dass wir, wie das ist, wie man sich beim Sangetan einfach jetzt rausgehen und man weiß genau, was man sehen wird, viele Menschen, die in Illusionen noch sind und noch nicht den Pfad des spirituellen Lebens angenommen haben. Und es ist manchmal schwierig. So, in dieser Zeit müssen wir sehr darauf achten, dass wir zwei Eigenschaften haben. Wenn wir den Kampf ansagen gegen die materielle Illusion, brauchen wir zwei Eigenschaften, also noch mehr, aber ich möchte heute über zwei sprechen, über die der Text spricht. Eins ist Nischaya. Wir müssen zuversichtlich sein. Wir müssen Confidence, wie sagen wir in deutscher Sprache? Confidence. Zuversicht. Wir müssen ein gesundes Maß an Zuversicht haben. Sicherheit, dass wir den Weg gehen können. Diese Zuversicht wird bekommen aus der vedischen Literatur. Jemand, der nicht in den offenbarten Schriften lesen, täglich liest, ist nicht in der Lage, zuversichtlich zu sein. Srila Prabhupada hatte uns, als wir noch im Hamburger Kapitelbuschweg waren, also der Hamburger Tempel, eine Message geschickt, kann ich mich noch ganz deutlich erinnern, weil es einging in unser Leben, unser Tempelleben veränderte sich an dem Tag, als die Message ankam. Es war eigentlich ein Vers aus dem Chaitanya Charitamrita, in dem steht, die Menschen werden stark und kräftig, indem sie indem sie Getreide essen. Aber wenn ein Gottgeweihter nur gewöhnliches Getreide zu sich nimmt und nicht täglich, regelmäßig über Krishna hört aus dem Bhagavatam und dem Chaitanya Charitamrita, also wird er zu Fall kommen. Nicht diese Zuversicht, die wir brauchen, um nicht das Schlachtfeld zu verlassen, das Schlachtfeld des spirituellen, also ich will jetzt nicht so militante Ausdrücke gewesen sein, also das Feld unseres spirituellen Lebens, nicht? Die bekommen wir aus der regelmäßigen Lektüre in den vedischen Schriften. Dieses Hören und Hören und Hören und abermalige Hören wird eine Wirkung in uns hervorrufen. Eine sehr, sehr starke Wirkung. Es wird die Zuversicht in uns generieren, die nötig ist auf dem spirituellen Weg. Denn dieses Hören ist nicht materiell. Prabhupada wurde einmal in New Zealand informiert, also sagte der Reporter, und mich interessiert total, warum sie auf die Straße gehen mit ihren Anhängern, also warum ihre Anhänger auf die Straße gehen und sie Hare Krishna singen. Prabhupada sagte, das Chanten von Hare Krishna ist Krishna. Und wenn man Gemeinschaft hat mit Krishna, werden alle materiellen Vorstellungen beseitigt. Jetzt denken sie, ich bin Deutscher, ich bin New Zealander, aber dieser Nonsens wird beseitigt. Deswegen chanten wir. Wir wollen die körperliche Auffassung des Lebens beseitigen. Versteht ihr, das Hören ist nicht gewöhnliches Hören von irgendwelchen Themen. Dieses Hören von dem transzendentalen Thema kann uns helfen, die Verunreinigung im Herzen zu beseitigen. Das ist das Erste. Das Zweite, um Zuversicht zu kriegen, ist eine lebendige Beziehung zum spirituellen Meister. Es gibt drei Arten von Beziehung zum spirituellen Meister. Die unterste Art ist Furcht. Wir haben Angst. Oh, vielleicht ist er nicht einverstanden mit meinem neuesten Plan. Oder vielleicht ist er nicht einverstanden mit meinem neuesten Bewusstseinszustand und so weiter. Das ist Angst. Man fürchtet dann den spirituellen Meister, wenn er diejenigen, die ISKCON-Gurus wissen auch davon, dass ihre Schülerin, ich hoffe, ich habe dich nicht enttäuscht, aber ich denke, ich muss jetzt zur Arbeit gehen und ich muss mich der Wirklichkeit des Haushälterlebens stellen, so weiter. So kommen oft Briefe, die auf den Tischen unserer Devotees gehen. Das ist Furcht. Das ist die. Man respektiert seinen spirituellen Meister schon und hat auch. Man weiß, es ist die wichtigste Person, menschliche Person im Leben und so weiter. Aber man hat Furcht, weil man spürt, dass er unter Umständen nicht einverstanden ist mit dem. Und man möchte doch ganz gerne doch auch weiter fortfahren und es sich nicht sofort verändern, zum Beispiel. Das ist eine Möglichkeit. Die zweite Beziehung, schon ein bisschen höher, ist Pflicht. Dass wir eine Verpflichtung ihm gegenüber verspüren, Service zu tun. Aber die dritte Beziehung, die viel mehr, wo viel mehr Kraft von unserem Spiritual Meister kommt, ist eine Beziehung, die durch Liebe geprägt ist. Erstmal durch Dankbarkeit und dann aber durch Liebe, durch Zuneigung. Yes, ich möchte gerne tun, was du mir sagst. Wenn wir diese, sagen wir mal, Beziehung entwickeln können, fällt es sehr leicht für uns, die Inspiration und Kraft, die uns unser spiritueller und vor allen Dingen Zuversicht, die uns unser spiritueller Meister vermitteln kann, auch aufzunehmen. So, Zuversicht können wir gewinnen, ich darf nochmal wiederholen, durch das Lesen in den vedischen Schriften und den Kontakt mit dem spirituellen Meister, den wir haben. Wenn wir spüren, dass Zweifel überfallen, wenn wir spüren, dass wir schwach werden, wenn wir fühlen, dass wir das Feld verlassen möchten, ist es gut, uns an diese beiden Quellen zu wenden, die vedischen Schrift und den spirituellen Meister. Dort können wir alle Zuversicht und alle spirituelle Kraft, die wir auf unserem Wege brauchen, nehmen. Nun, gut, wir haben gesagt, wir brauchen Zuversicht, um unseren Weg zu Ende zu gehen. Denn es ist so, man wird gleichgültig, ich will es lieber einfacher ausdrücken. Wir brauchen Zuversicht. Eine zweite, sagen wir mal, Eigenschaft, die wir unbedingt nötig haben, ist Enthusiasmus. Ich möchte jetzt gerne euch fragen, was ihr mit diesem Begriff verbindet. Ich möchte sagen, warum ich von euch das gerne hören möchte. Es wird gesagt, dass Enthusiasmus im spirituellen Leben das Herz und die Seele unserer spirituellen Praxis ist. Nicht genau wie ein Körper erst durch durch die Seele beseelt ist und lebt, muss auch unsere spirituelle Praxis, um wirklich lebendig zu sein, von Enthusiasmus getragen werden. Und ich bin mir sicher, also, dass ihr mit diesem Begriff viel anfangen könnt. Ich hörte, wir hatten ein kleines Meeting und ich hörte hier so enthusiastisch die Devotees chanten, durchs ganze Tal lief das. Also ich denke, jeder weiß damit, was anzufangen. Ja, was verstehst du? Und bester Glaube an ein höheres Ziel, das ist Enthusiasmus. Ja, kann man auch sagen, sehr starkes Engagement, was auch dauerhafter Natur ist. Freude und Zufriedenheit im Service. Schauen wir zu dem Adeli. Ja. Begeisterung. Er weiß, er geht da drüber. Ja, das ist eine sehr gute Definition, finde ich. Ja. Ja. Wortbedeutung von Gott, von Krishna, also von Gott beseelt. Theos steht da drin, nicht? Entheos. Theos heißt Gott und En? Raus, nicht? Der ist da drin. Ja, ist in Gott drin, nicht? Heißt En. Ja, ja, kann man sagen. Ja, Krishna. Wenn es an Begeisterung fehlt, ich will das wiederholen, dass alle das hören können. dann erinnere ich mich, sagt Krishna Shakti Prabhu, an meinen Guru Maharaj und sehe die Freude, die er empfindet und Begeisterung, die er empfindet bei Predigen. Ja, er will Unerschütterlichkeit, das ist Enthusiasmus. Ja. Einfach einen sehr starken Wunsch, so äußert sich das. Gut, ich denke, dann haben wir einen guten Ausgangspunkt. Also, jetzt wird es schwieriger. Was seht ihr als das größte Hindernis im Enthusiasmus an? Zweifel. Gleichgültigkeit. Lust und Politik. Faulheit einfach. Ja. Man weiß nicht, wofür man etwas tut. Wie bitte? Unwissenheit. Ja, man weiß nicht. Vergehen beim Chanten. Ja. Hochmut. Ja, wenn man das so hört, dann. Ja. Ja. Es gibt realistische Hindernisse für den Enthusiasmus. Ich glaube, das wird uns klar aus diesen sehr ehrlichen und auch aus Erfahrung beruhenden Kommentaren der Vaishnavas. Persönlich denke ich, ja, ich möchte jetzt dazu noch sagen, es wird auch Gleichgültigkeit erwähnt. Das ist etwas, was Bhaktivinoda Thakur sagt. Srila Prabhupada sagt in zwei Stellen in der Gita, man sollte begeistert sein von der Möglichkeit, in diesem Leben zurück zu Krishna zu gehen. Ich weiß noch, als wir ganz am Anfang im Krishna-Bewusstsein waren, also der Hamburger Tempel, das war so ein absoluter Pionierstempel. Da war ein Devotee, der war so enthusiastisch, dass er manchmal beim Chanten einfach unterbrach, hat er fast einen Schluck auf vor Enthusiasmus gekriegt und dann hat er gesungen, we are going back to Godhead, we are going back to Godhead, in irgendeiner Rock'n'Roll-Melodie auch noch, der war musikalisch wohl begabt, also es klang richtig wie ja, bekannte Weisen, so, nicht? Und dann, weiß ich noch, wir waren dann dabei, also die jungen Bhaktas gingen dann mit dem raus und haben gechannt und plötzlich fängt er an, wie are going back to God, und dachte, fein, dann singen wir mit. Und dann haben wir alle da rumgekräht auf dem Junghörnstieg, we are going back to God, und waren total enthusiastisch. Das war jetzt nicht besonders vedisch, also wir haben nicht Mantren gesungen, aber der Enthusiasmus war einfach, wir sind da gehopft und vor Freude waren wir einfach so glücklich. Wir sind auf dem Weg. Nicht? Also, das war eine wilde Schar, die erste Hamburger Besetzung. Da können, also Bhakti Bhushan Maharaj erzählt, manchmal war er war eines der wirklichen Pioniere, der Gründungsväter, der kann da noch viel erzählen. Und die anderen, ja. So, man sollte begeistert sein von der Möglichkeit, ich gehe zurück zu Krishna, wir sind auf dem Wege zu Krishna. Nicht? Das ist, aber wenn man gleichgültig wird, na und? Hoffentlich gibt's Pizza heute Abend. Nicht? Und so weiter. Das ist nicht sehr gut, ist nicht sehr förderlich. Diese Gleichgültigkeit, es wird ein anderes Symptom wird auch erwähnt. Ich meine, all die Dinge, die gesagt sind richtig, es ist nur eine andere Perspektive jetzt. Bhaktivinoda Thakur sagt auch, also wenn man abgelenkt ist, zum Beispiel der größte Feind für Selbstverwirklichung, das wird im siebten Kanto gesagt, ist, dass man glaubt, etwas anderes sei wichtiger als Selbstverwirklichung. Also eine Ablenkung. Dass wir plötzlich denken, vielleicht, ja, Krishna-Bewusstsein ist schon wichtig, dieses Chanten und dieses Service machen, aber ich muss jetzt unbedingt doch noch sorgen für, ich brauche ein neues Auto, würde ich sagen. Sonst kann man nicht predigen. Jetzt brauche ich noch ein Häuschen mit Garten. Ich setze mich da gerade sehr intensiv mit dieser Thematik auseinander. Man muss wirklich sehen, dass man nicht abgelenkt wird vom Ziel. Ich brauche eine Frau oder ich brauche einen Mann jetzt, das muss als erstes gelöst werden. Bevor das nicht gelöst wird, mache ich keinen Pieps weiter. Und so weiter. Sorry, ich habe leider noch nicht die sehr kultivierte Sprache gelernt. Ich bin sehr interessiert an einer Reform meiner Sprache und hoffentlich mit eurer Segnung. Ihr müsst mich ermutigen, wenn man so reinkommt. So, also nicht, dass man abgelenkt ist auf andere Thematiken, die vielleicht eher zweitrangig sind oder vielleicht sogar drittrangig oder unter Umständen auch viert- und fünftrangig. Nicht? Eine große Ablenkung im spirituellen Leben wird als Pratishta Prayasha bezeichnet, dass man sehr begierig ist nach Position oder nach Anerkennung. Das kann plötzlich übereinkommen. Nicht? Das ist ganz menschlich übrigens. Es ist eine sehr starke, neben der Sexualität, dem Wunsch nach der sexuellen Betätigung oder Befriedigung, ist der Wunsch nach Anerkennung. Das sind so die beiden starken materiellen Wünsche, diese Lieder unter den materiellen Wünschen, unter dem Heer der materiellen Wünsche. So kann es sein, dass wir also von einer Art Gleichgültigkeit erfasst werden, von einer Art Faulheit oder Apathie und auch von einer Art Ablenkung. Und dann ist es schwierig für uns, diesen leuchtenden Enthusiasmus zu haben. Übrigens, das ist ganz, ganz natürlich, dieser Vorgang. Kein Devotee, der sich hiermit zum Teil identifizieren kann, sollte denken, oh, ja, wenn ich mir das so anhöre jetzt, bin ich auch manchmal ein bisschen gleichgültig und ach, schlimm und so. Es ist ganz natürlich, aber das muss überwunden werden und das kann überwunden werden. Es heißt, dass Enthusiasmus in zwei Formen auftritt. Einmal den Utsahamayi oder den Anfangsenthusiasmus und später den Reifenenthusiasmus. Utsahamayi, das orientiert sich nach Äußerlichkeiten. Das Beispiel, was gegeben wird in dem Zusammenhang von Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, ist von einem Brahmana-Jungen, der ein Buch bekommt in die Hand. Der wird total enthusiastisch. Ich habe jetzt auch ein Buch, ich habe die Fahrkarte in die Welt der Erwachsenen. Ich bin auch ein Erwachsener. Aber weil er noch nicht lesen kann, schmeißt er das Buch irgendwann mal in die Ecke. So ist auch im Krishna-Bewusstsein zum Anfang. Oh, ich habe jetzt auch drei Neckbeats, also drei Linien Neckbeats, nicht? Und ich habe auch einen geschäften Head und man tut sich also Knipsen aus von allen Lagen und schickt das an seine Freunde raus, ist unglaublich enthusiastisch damit, nicht? Und so weiter und so fort. Also Äußerlichkeiten. Ich kann mich sehr deutlich an eine Episode aus meinem Anfängertum erinnern. Ich war früher ein ausgesprochener Rebell gegen die Gesellschaft und kam dann zum Krishna-Bewusstsein und dachte, das ist der Höhepunkt in der Rebellion. Also far outer kann man nicht austreten aus der Gesellschaft. Nicht? Und hab dann diesen Zorn auf die Autoritätsstruktur so ausgedrückt, dass ich auf die Straße ging und wirklich Publikumsbeschimpfung da machte. Nicht, ihr Hühnervertilger, das war dann in entsprechenden Worten ausgedrückt, die ich hier nicht wiederhole. Ihr dies und ihr das, ihr müsst doch die Gesetze Gottes einhalten. Nicht? Dabei ging es nur eigentlich nicht um barmherziges Predigen, oder, sondern einfach nur sich selbst und seine Überlegenheit über die Menschheit zu zeigen. Das ist so Enthusiasmus, der oft auch fanatisch ist und sich nach Äußerlichkeiten richtet. Und das ist am Anfang so. Wie kann der Brahmana-Junge davor behütet werden, das Buch in die Ecke zu werfen? Das muss lesen lernen. Dann ist er wirklich enthusiastisch damit. So ist es wichtig für einen Devotee, dass er, um den Feinden für den Enthusiasmus etwas entgegenzusetzen, nicht dieser Gleichgültigkeit und abgelenkt sein vom Wesentlichen, dass er dem ein tieferes Verständnis vom Krishna-Bewusstsein entgegensetzt. Er muss dann in die Tiefe gehen. Wenn ein Devotee verspürt, wie ihm der Enthusiasmus oder die Luft ausgeht, wo er das Schlachtfeld ein bisschen verlassen möchte und sich in das seichte Wasser des Kompromisses begibt, wo er sich selbst Verhaltensweisen rechtfertigt und darlegt, die er vorher und die er auch im Inneren weiß, die nicht berechtigt oder richtig sind. Nicht? Wenn das geschieht, muss der Devotee glücklich werden und sagen, gut, jetzt kommt der Test, das ist natürlich. Ich komme von diesem Anfangsenthusiasmus zur Substanz. Es ist von mir jetzt wichtig, den gereifteren Enthusiasmus zu entwickeln. Fein, jetzt muss ich rangehen. Ich mag noch Schwächen haben, aber wenn ich Zuflucht suche in dieser Phase bei Sri Krishna und bei den Lotusfüßen von meinen eigenen spirituellen Meistern, werde ich ganz sicher diese erfolgreich werden. Denn Krishna verspricht ja, dass er den Devotis gibt, was sie noch brauchen. Krishna verspricht, dass er den Devotis das erhält, was sie haben, der Zustand des Krishna-Bewusstseins, und ihnen noch gibt, was sie brauchen. Eines von Krishnas Eigenschaften ist, dass er seine Versprechen niemals bricht. Ich werde durch diese Phase kommen. Keine Schwierigkeit. Allerdings ist dann etwas ganz und gar Wichtiges nötig. Wenn man seinen Weg in einem Schneegestöber verliert, ist es wichtig, dass man eine Grundorientierung hat. In der Nacht ist es zum Beispiel ein Nordpol, der Polarstern. Alle anderen Sterne bewegen sich mit dem Lauf der Sterne. Nur der Nordpol, also der Dhruva-Planet nicht, Nordstern, der Polarstern ist das deutsche Wort. So muss der Devotee in der Zeit, wo der Enthusiasmus nicht mehr so da ist, wo er merkt, dass ihm die Kraft oder der Atem nicht mehr so da ist, muss sich auf seinen Nordstern, seinen Polarstern konzentrieren, nämlich Sri Krishna. Und ich möchte jetzt zum Ende kommen. Ich möchte sagen, ein Brief von euch vorlesen von Srila Prabhupada, wo er uns sagt, wie wir den Enthusiasmus beibehalten können. Prabhupada spricht von den Quellen des Enthusiasmuses, und Prabhupada spricht von dem, was den Enthusiasmus erhält. Ich möchte euch sagen, wenn man auf einer langen Reise ist, braucht man irgendwann mal Wasser. Diejenigen von euch, die Indien bereist haben, und zwar nicht mit den sicheren Arrangierungen einer Busfahrtgesellschaft, wissen, dass man, wenn man, dass irgendwann mal Wasser die absolute Notwendigkeit ist. Kühlwasser für die Motoren, das muss man austauschen, und Wasser für den menschlichen Organismus. So, wenn wir auf der Reise zurück nach Hause sind und wir merken, wir sind schwach, wir sind ausgedörrt, unser Enthusiasmus steht uns nicht mehr so bei wie früher. Wir haben diese kindliche Unschuld verloren, wir haben zu viel erlebt, wir sind vielleicht enttäuscht von Menschen oder von uns selber oder von Situationen oder einfach diesen blöden Sommer, wo alle so träge durch die Gegend gehen. Das ist ja, deutsche Sommer ist ja wirklich eine Herausforderung für Sankirtan-Devotis, wie auch Prediger, das ist ja schrecklich, wenn man die, also, nicht, wenn man so merkt, es geht an die Substanz, dann sollte man von den Quellen wissen, wo das Wasser des Enthusiasmus ist, zu holen ist. Ich darf euch jetzt vorlesen, ein direktes Zitat von einem, aus einem Brief. Ich weiß nicht, an wen es geschrieben wurde, aber er ist am 31. Dezember verfasst worden von Srila Prabhupada im Jahre 72. Deswegen hat Rupa Goswami das System der regulierenden Prinzipien eingeführt, das ich euch auch gelehrt habe. Diese regulierenden Prinzipien bestehen aus dem frühen Aufstehen vor 4 Uhr für die Mangal Arati. Prabhus, Matajis, Skeptiker, Freunde und Unwissenheit sind zwei starke Faktoren, die einen behelligen. Wenn man die Morgenstunde benutzt, um diese spirituellen Übungen zu machen, kann man sehr leicht Unwissenheit und Leidenschaft abschütteln. Aber wenn man es nicht tut, weil man vielleicht zu spät ins Bett geht und so einen nicht förderlichen Tagesablauf hat, kommt es immer wieder vor, dass man einfach so trübe und dösig wird im Kopf. Nicht, das ist so die Erscheinung. Chanten von 16 Runden minimal auf den Beats täglich. Das ist ein weiterer Punkt. Am besten, wenn wir chanten können, ohne Unterbrechung. Einmal wurde, ich habe das schon mal gesagt, aber es ist so schön, das kann man noch nicht oft genug sagen, wurde Prabhupada von Sangitan Devotees gefragt, wie können wir denn mehr verteilen? Und Srila Prabhupada sagte, chantet 16 Runden ohne Unterbrechung. Da kommt so eine Kraft raus. Wenn du dich hinsetzt oder hinstellst und einfach durchgehst, irgendwann ist man durch diesen mentale Schneesturm oder mentale Dösigkeit hindurch. In den Büchern lesen, rausgehen für Straßensankirtan, predigen zu jedem, den man trifft, das Offerieren von Prasadam. Diese Prinzipien des hingebungsvollen Dienst beschützen dich vor Mayas Angriff, indem sie dich immer enthusiastisch halten. Du musst enthusiastisch sein, wie du gesagt hast, dass man sagt, die Hürde nehme ich. Nicht? Das muss da sein. Wenn wir strikt diese Prinzipien einhalten, werden wir immer enthusiastisch sein. Dies sind die Quellen und die Erhalter von unserem Enthusiasmus, um Krishna zu dienen. Quellen und die Erhalter. Nun mögen manche Devotees sagen, ja, aber das machen wir, und beziehungsweise manchmal hin und wieder kann es vorkommen, dass wir das machen, aber trotzdem uns so dull fühlen, so betrübt. Hört bitte Jayapataka Maharajas Antwort auf diesen Punkt. Er sagt, während wir den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes ausüben, kann es vorkommen, dass wir nicht immer ganz genau wachsam bleiben und sich Dinge plötzlich einschleichen, Verhaltensweisen und vielleicht auch Denkweisen über Devotees und so weiter, die eigentlich nicht förderlich sind. Er sagt, es ist genauso wie jemand, der in einem Zimmer wohnt und dann vielleicht nicht so reinlich ist, und dann sammelt sich Staub an, an manchmal ganz versteckten Stellen. Und das ist Jayapataka Maharaj so mit seinem Finger so unter so eine komische Stelle beim Mikrofon gegangen, also hier zum Beispiel. Oh, ich habe auch was. Habe ich was gefunden? Noch nicht. Wetten, dass ich was finde? Unglaublich, dieses Mikrofon. Das ist ja genau Anti-Tee.
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt wirklich wollte, dass ich hier Staub finden würde. Könnt ihr euch das auch vorstellen? Ist ja auch, also ich meine, wir sind hier nicht in der Bewegung zur Penibilität angelangt. Also es soll nur das Beispiel geben. Das ärgert mich jetzt schon, dass ich keinen Staub finde. Auch nicht. Also, aber ich glaube, der Punkt ist klar. So nach und nach schleicht sich einfach was ein. Verhaltensweisen. Und der Devotee muss wirklich da ein bisschen aufpassen und einfach sehen. Und das kannst nur du selber sehen. Warte nicht, dass andere dir das sagen. Außerdem tut es viel zu weh, sehr oft, wenn man ein älterer Devotee ist, wenn man darauf hingewiesen wird. Finde selber, mit der Lupe. Oh ja, lass mich gerade mal. Ich habe mich zwar oft geweigert, aber jetzt mache ich es mal einfach. Jetzt nehme ich mein Chant mal auf für eine Runde und höre ich mir das mal an, wie das nun wirklich objektiv klingt. Nicht? Solche Sachen, die machen dann die Devotees, die da. Oder lass mich mal sehen, ob meine Beziehung zu den Devotees richtig ist. Vielleicht habe ich da doch so eine leicht. Vielleicht ist da noch Fans. Also, eigentlich kann ich mir das nicht eingestehen, dass ich sowas mache. Oder. Aber wisst ihr, diese Genauigkeit, diese feineren Sachen, muss man dann ab und an mal sehen. So hat Maharaj das erklärt mit diesem Staub, der sich da eintut. Das ist ganz natürlich in dieser Welt. Das ist eine Welt, die ist materiell. Das muss man so ehrlich sagen. Wenn ein Devotee diese Arbeit aufnimmt, selbst wenn er merkt, ich habe Schwächen und es ist schwierig und ich bin innerlich verspannt und dann bin ich enttäuscht hier und da und überall. Glaub mir, Krishna wird uns helfen. Krishna ist gegenwärtig in seinem heiligen Namen und wird sich an den Devoti wenden. Prabhupada empfahl für uns ein Gebet. Er sagte, nur dieses Gebet wird euch glücklich machen. Jedes andere Gebet wird euch nicht glücklich machen, sagte er, um das so zu betonen. Das heißt nicht, dass wir jetzt nur noch dieses Gebet beten sollten, sondern nicht mehr mitsingen sollten, wenn es Govinda Madhi Purusham oder was immer unser Lieblingsgebet ist. Weil er sagte, Krishna, bitte gib mir die Kraft, dir zu dienen. Wenn das ganz ernst kommt, wenn das beim Beten muss man den Geist dort haben, wo man die Worte hat. Das darf man nicht, man darf nicht nur Worte, also es wird nicht so wirken, wenn man nur die Worte sagt, aber wenn das eine Einheit bildet, der Geist oder die Gedanken, der Wunsch, dann wird das Gebet funktionieren. Gut, Hare Krishna, ich bin ein bisschen zu lange gewesen, ich weiß, bitte entschuldigt mich, aber das sind einfach so nice Themen. Habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Ich finde es noch sehr schön, wenn wir noch Fragen haben, weil Fragen kurz tun, dann können wir vielleicht noch tiefer da reingehen. Ich werde aber die Fragen kurz beantworten, nicht so lang, dass ihr nicht zu spät ins Bett kommt. Sind Themen, nicht, mit dem Enthusiasmus? Maxi, was meinst du? Ja, ich habe also das Gleiche gestern mit Garuda gesagt, ja, ich habe das Gleiche gesagt, ja. Ja, freilich. Ja. Ja. Rauszuwerfen. Was ist der beste Weg, um materielle Wünsche auszuwerfen? Ja, das Einfachste ist, wenn du ein Nein sagst, dass du ein Ja sagen kannst. Wenn du ein brennendes Ja sagen kannst zu etwas im Krishna-Bewusstsein, dann wird dieses brennende Ja dir helfen, auch Nein zu sagen zu materiellen Wünschen. Aber wenn du nichts hast, auf das du dich wirklich fixierst, wo dein Projekt ist, vielleicht im Service oder so, dann wird es schwierig sein, materiellen Wünschen die auszumerzen. Wir im Krishna-Bewusstsein machen das positiv. Selbst Lust, was ja ein starker materieller Wunsch ist, richten wir darauf auf Krishna, indem wir sagen, ich möchte dir dienen. Man wird Lust, also begierig, könnte man auch sagen, zu Service. Also im Krishna-Bewusstsein gehen wir mit diesen Dingen positiv um. Das erfahren wir sehr oft beim Predigen zu der Congregation. Nicht, wenn die ein Projekt kriegen, was die machen können, da mögen die so lange bis dahin Schwierigkeiten gehabt haben, die Sinne zu kontrollieren, aber plötzlich haben sie etwas und dann legen die unglaubliche Energien frei. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte erzählt, die ich sehr gut finde, rein von der Psychologie, wie das funktioniert. Eine Lehrerin hatte Kinder in der Klasse und da war ein Blinder da drin. Sein Name war Steve Morris. Und der war einfach blind und fühlte sich ganz depressiv da. Und er konnte nichts lernen, nichts aufnehmen. Er war einfach... Und die Kinder hänselten ihn. Und sie dachte, wie kann ich den nur motivieren? Und eines Tages hatte sie es. Da raschelte eine Maus im Klassenraum. Und sie sagte, Steve, du hast das beste Gehör von uns allen. Kannst du uns bitte helfen, die Maus zu finden, dass wir sie an die Freiheit setzen können? Der kleine Stief, so ein kleiner Schuljunge, vielleicht 12, 13 Jahre zu dem Zeitpunkt, war zum ersten Mal, hatte er ein Projekt in seinem Leben. Er hatte ein Gehör. Ihr wisst vielleicht, Blinde, die verlagern ihre Intensität dann auf die Ohren. Die sind ja darauf angewiesen, nicht? Und er kniete sich hin, rutschte durch den Klassenraum, hatte bald die Maus, er konnte sie zwar nicht fangen, aber sie wurde dann gefangen und an die Freiheit genommen. Und von dieser einen Erfahrung, dass er jetzt was hatte, mein Gehör, das ist was wert, da kann ich was machen, da wurde er so inspiriert, dass er entwickelte und einer der bedeutendsten Popsänger, der auch schöne Sachen gemacht hat, religiöse Lieder gemacht hat, wurde. Nicht? Ich glaube, einige von euch wissen, Stevie Wonder wurde der. Also ich bin nicht schüchtern, dieses Beispiel auch zu geben, weil Stevie Wonder war ein bisschen depressiv und ließ sich von seinem Chauffeur dann durch die Stadt fahren, um zu hören. Die hören ja dann nur, ist so unglaublich, die hören es und wollte Inspiration annehmen. Und dann kam er an einem Kirtan vorbei und sagte Stopp und hörte für mehrere Stunden den Harinam Sankirtan. War so begeistert, dass er dann die Devotis einlud, Bharadraj, Jai Sachinandan, Rukmini, Duryodhan Guru, Prabhu, all diese Vaishnavas vom Los Angeles Tempel und hat eine tolle Aufnahme gemacht. Vielleicht kennt ihr das sogar. Pastimes Paradise. Nicht? Da wird Hare Krishna gechantet. In einer so schönen Art und Weise, dass es ist wirklich ist gelungen, der hat ihn gehört, dergleichen, nicht? Also das geht mir um das Prinzip hier, nicht um die um den Menschen, ist auch eine Dankbarkeit ihm zu äußern, da hat er was wirklich Nices für die Devotees getan und sehr oft geholfen in der Verbreitung von Krishna-Bewusstsein. Nicht? Er hatte plötzlich was, ein Enthusiasmus, ja mein Gehör, sonst ist alles blind, stellt euch mal vor, das ist nicht so einfach als Blinder. Aber jetzt hat er was und das hat er weitergeformt und gehört und Melodien und dies und das und so. So musst du auch, um diese materiellen Wünsche zu überwinden, ich sehe dich zwar nicht, weil du in der Dunkelheit bist, aber du musst ein brennendes Projekt haben. Nicht? Und ich würde zwei Projekte empfehlen. Einmal serviceorientiert, was du tun kannst für deinen spirituellen Meister und für Shri Krishna. Ich sehe dich nicht, weiß nicht, was dein Service ist. Vielleicht bist du ein Sangitan-Devotee oder so. Da musst du dir Projekte weiterentwickeln. Vielleicht die Schulen. Es gibt jetzt diese Möglichkeiten, die angeboten werden. Ich glaube auch in Deutschland irgendwann über, wie man Sangitan noch mehr lernen kann, um das besser, um mehr Kenntnisse vielleicht zu haben. Und dann gibt es auch andere Projekte, wo du zum Beispiel ein Leseprojekt, die Gebete von Lord Shiva zum Beispiel, kannst du die vornehmen, die möchte ich jetzt lesen und verstehen. Und dann liest du daran. Andere Devotees haben das Projekt, die 64 Eigenschaften Krishnas, die möchte ich gerne mehr verstehen, damit ich einfach besser an Krishna denken kann. Das wird ja immer gesagt, zum jeder zweiten Vorlesung kommt das fast vor. Also jetzt will ich mich mal dran machen, damit ich muss ein bisschen was hören über Krishna, um an ihn denken zu können. Andere Devotees denken sich, ich möchte Verse auswendig lernen, das inspiriert mich. Und so weiter. Nicht so sollte man, so als Tipp, zwei Projekte haben. Jetzt habe ich schon. Ja? Brennendes Ja! Dann kannst du Nein zu Maya sagen, weil du was Besseres vorhast. Brennende spirituelle Wünsche, dann kannst du Nein sagen zu materiellen Wünschen. Sonst ist es sehr schwierig. Fällt euch das manchmal auf, wie jungen Devotees, die da so reinkommen, für die alles neu ist, wie die da so hinsegeln, zack, kaum schlafen, wenn wir den Elvis nur sehen, für den gibt's kaum Schlaf und Essen schon noch, nicht? Ja. Nicht? Zack, ist er raus und stürmt. Und nicht, das merkt man, wenn man das angetan ist, wenn man die jungen Bhaktas mitnehmen, was die auch für Fragen und wie kriege ich das hin und da und denken noch dran. Nicht? Weil die haben ein brennendes Ja. Die haben gerade noch die leidvolle Erfahrung des materiellen Daseins hinter sich und jetzt, yes, Krishna, hier kommen wir. It's all the way. Nicht? Und so weiter. Und das ist so ein brennendes Ja müssen wir uns immer erhalten in unserem Leben. Nicht? Als ältere Devotees brauchen wir was anderes. Wir sind reifer geworden und wir können, da müssen wir ein anderes brennendes Jahr haben. Aber ihr müsst achten, dass es was ganz und gar Spirituelles ist. Manchmal kommt es vor, ja, jetzt war ich so lange dabei. Jetzt muss ich heiraten. Jawohl, jawohl, jawohl. Ich will nichts gegen diese heilige Einrichtung des Grihastha Ashrams sagen. Ich spüre hier schon die missmutigen Blicke auf mich fallen. Aber es ist auch gut, dass ihr Grihastha Ashram ist hoch und heilig und muss auch für viele sein und hilft ihnen unglaublich. Aber die Lösung ist im Service für Krishna. Es gibt Statistiken auch im Grihastha Ashram. Die Ehen sind am besten, wo sich beide einfach fixieren können auf Service für Krishna. Das ist Priorität. Nicht? Das steht auch in der modernen Zeit, also muss man das sagen. Nicht? Es geht nicht gegen den Grihastha Ashram. Aber es ist nicht die Lösung zu sagen, ich muss jetzt heiraten. Und dann flimmert es im Herzen so und man wird so aufgeregt. Huch, ja, und durch nie gekannte Gefühle überwältigen das junge Devotee-Herz, nicht? Und so weiter. Von Romantik und Gänseblümchen am Horizont und so weiter. Nicht? Die Lösung ist Service für Krishna. Ein brennenden Service, wenn es gut ist, auch im Grihastha Ashram. Sorry. Gut. Dann denke ich, sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Vielen herzlichen Dank für eure aufmerksames Zuhören. Srila Prabhupada ki jai.